Der Kirchenrat begrüßt die Gemeinde an diesem zweiten Sonntagsgottesdienst mit dem Wochenspruch aus Johannes 3, Vers 8b. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Der Gottesdienst wird geleitet von Predigerin im Ehrenamt Annegret Lambas. An der Orgel begleitet uns Christoph Wortelin. Die Rundgangskollekte heute ist bestimmt für die örtliche Diakonie. Alle weiteren Mitteilungen entnehmen Sie bitte dem Mitteilungszettel. Wir wünschen uns nun einen gesegneten Gottesdienst.
Vielen Dank für die Begrüßung und auch ich heiße alle herzlich willkommen und freue mich, mal wieder hier in Lahr mit euch Gottesdienst feiern zu dürfen. Und wir wollen den Gottesdienst nun beginnen und miteinander still werden für das persönliche stille Gebet vor und mit unserem Gott. Unser Anfang und unsere Hilfe, sie stehen in dem Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und nicht preisgibt, ein Werk seiner Hände. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, durch den Herrn Jesus Christus, in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns zu Beginn gemeinsam singen, und zwar einen Psalm, Psalm 66, die Strophen 1, 2 und 8. Jauchzt alle Lande, Gott zu Ehren. Lass uns gemeinsam beten. Unser Vater, vor uns liegen die Passionswochen. Die Christenheit denkt an die Leidens- und Sterbensstationen deines Sohnes. Wir danken dir für Jesu Passion. Unvorstellbar. Er hat sich für uns dahingegeben. Die Passionszeit wird nicht ausreichen, um das auch nur annähernd zu verstehen. Jesus ist einen schrecklichen Tod gestorben. Allein aus Liebe. Aus Liebe zu uns. Mögen die Gottesdienste dazu beitragen, dass wir dieser wunderbaren Wahrheit so ein klein bisschen näher kommen. Schenke du dazu deinen guten Geist. Schenk uns deinen Geist mitten hinein in den Hunger und in den Kriegen in uns und um uns. Mitten hinein in unsere Hilflosigkeiten und Bindungen, in unseren Zweifel und manchmal auch in unsere Verzweiflungen, in unsere Sünde und unsere Schuld. Herr und Vater aller Güte, hör unseren Wunsch, gieß ins Gemüt uns allen diese Gabe, gib deinen Geist, der uns all hier regiere und dort für und für im ewigen Leben labe. Amen. Als Lesung hören wir Matthäus 16, die Verse 13 bis 20 und singen danach als Lied zur Predigt das Passionslied Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken. Lied 91, wir singen die Strophen 1, 5 bis 7 und 10 nach der Lesung.
Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach: Wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Sie sprachen: Einige sagen, du seist Johannes der Täufer, andere, du seist Elia, wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Er sprach zu ihnen: Wer sagt denn ihr, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Selig bist du, Simon, Jonas Sohn. Denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Da gebot er den Jüngern, niemandem zu sagen, dass er der Christus sei. Amen.
Danke, Christoph. Nach so einem tollen Vorspiel wären wir eigentlich fertig. Weil ich finde, das hat wunderbar diese Dramatik und die Zerrissenheit der Passionszeit mit hineingenommen. Trotzdem schieben wir noch mal eine Predigt hinterher. Nach der Predigt wollen wir gemeinsam ein weiteres Passionslied singen, und zwar die Strophen 1, 2 und 8 von Lied 86, Jesu meines Lebens Leben, Jesu meines Todes Tod. Liebe Gemeinde, wir sind in der Passionszeit angekommen. Wir denken an Jesu Leiden, seine Gefangennahme, seine Kreuzigung und sein Sterben. Im Predigttext, der sich an die Schriftlesung von gerade anschließt, in dem Predigttext kündigt Jesus seine Leidenszeit und seinen gewaltvollen Tod an. Ich lese die weiteren Verse, also Matthäus 16, die Verse 21 bis 31. Seit der Zeit fing Jesus an, seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse, von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage auferstehen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fuhr ihn an und sprach: Gott bewahre dich, Herr, das widerfahre dir nur ja nicht. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus: Geh weg von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich. Soweit. Das widerfahre dir nur ja nicht. Mit diesen Worten reagiert Petrus hier auf die Leidensankündigung Jesu. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Worte Jesu auch den anderen Jüngern den Boden unter den Füßen weggezogen haben. In einigen Tagen, da werde ich tot sein. Die hohen Priester und die Gelehrten, sie werden mich nicht aushalten. Sie werden mich töten. Diese Worte Jesu sind wie Schläge. Sie übersteigen jedes Maß des Verstehens. Damals waren die Jünger auf dem Weg mit Jesus, auf dem Weg nach Jerusalem. Auf dem Weg zum erwarteten Höhepunkt. Und die Jünger, die hatten ihre Vorstellung von diesem Höhepunkt. Jetzt wird sich unser Messias outen. 3 Jahre waren sie mit ihm umhergezogen. Er war ihr Meister, ihr Lehrer, der eine neue Zeit herbeiführen würde. Neue, bessere Zustände, neue, gerechte Verhältnisse. Worte der Liebe, Geste der Hoffnung, der Heilung. Herr, wohin sollen wir denn gehen? Du hast Worte, die Leben bringen. So haben sie es ja bekannt. Soll das nun alles umsonst gewesen sein? Das macht doch keinen Sinn. Das kann doch nicht richtig sein. Das widerfahre dir nur ja nicht. So schreit es Petrus dann ja auch heraus. Das geschehe dir nur ja nicht. Petrus, der dachte an einen heldenhaften, an einen siegreichen Jesus. Ein Christus, der souverän die Mächtigen von ihrem Thron stürzen würde. Hatten die Propheten ihn nicht auch so angekündigt, so beschrieben? Jesus, du bist doch der Messias, und mein Messias, der gehört nicht ans Kreuz. Petrus sucht den Christus ohne Kreuz. Den Christus ohne Kreuz. Und der, liebe Gemeinde, ist nicht nur Petrus viel näher, sondern der liegt auch uns heute viel, viel näher, oftmals jedenfalls, als der Christus am Kreuz. Also wenn wir mal ehrlich sind, ist die Kirche nie so gut zurechtgekommen mit dem Leiden am Kreuz, diesem untersten Weg, diesem Verzicht auf ihre Gegenwehr, diese absolut freiwillige Opfertour. Der Christus ohne Kreuz, sagt Jesus dann hier in Vers 23, der meint nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Aber was ist menschlich und was ist göttlich? Was haben wir Menschen im Sinn und was hat Gott im Sinn? Wir leben ja in äußerst turbulenten innerpolitischen und auch weltpolitischen Zeiten, die uns im tiefsten verunsichern. Die beängstigenden Entwicklungen in den USA, dann der nun schon so lange andauernde Krieg vor der Haustür, Amokfahrten im eigenen Land, als politischen Protest oder auch als reine Verzweiflungstat. Der große Zulauf bei der AfD und vieles mehr. Unsere Welt, die scheint aus den Fugen geraten zu sein. Und wir wollen unsere Ruhe. Wir wollen unsere friedliche Welt zurück. Menschlichkeit, Toleranz und Nächstenliebe stehen auf dem Spiel. Doch damit tun wir uns so schwer. Mit Menschlichkeit, Toleranz und Nächstenliebe. Das geschehe uns nur ja nicht, sagen wir. Wir wollen unsere Ruhe. Und was sagt Jesus? Weg von mir, ihr Verfluchten. Du Satan, steht es hier. Ich war fremd, ich war krank, ich war arm und einsam und obdachlos. Und ihr habt mich nicht aufgenommen. Das wird er mal sagen. Und zu anderen wird er vielleicht sagen, willkommen in meinem Reich, denn ich war fremd und arm und krank und obdachlos. Und ihr habt mich aufgenommen. In diesen Zeiten, da bewährt sich unser Glaube und unsere Nachfolge eben auch daran, wie wir uns denjenigen gegenüber verhalten, die vielleicht auch anders ticken als wir. Wie wir uns unseren Mitmenschen gegenüber verhalten. Ob wir mit den Parolen mitgrölen oder ob wir alles daran setzen, in Not geratene Menschen wahrzunehmen, ihnen Lebensmöglichkeiten zu gewähren, ihnen Liebe, Mitgefühl und Toleranz zu zeigen. Göttlich ist, sich um die Fremden und die Notleidenden zu kümmern. Es gehört zum Wesen Gottes und Jesus hat genau das gelebt, genau das. Auf diese Werte, auf diese Person, die für diese Werte gelebt hat und dafür gestorben ist, sind wir doch alle getauft. Wir sind berufen, uns diese Werte zu eigen zu machen. Und diese Werte sind es wert, auch exportiert zu werden. Warum soll man Deutschland nur mit luxuriösen Autos assoziieren? Warum nicht auch Werte, die ein Miteinander der Menschen in Frieden und Freiheit ermöglichen? Ein gelungenes Beispiel dafür ist die Plakataktion der ACK. Seit ein paar Wochen sind im ganzen Landkreis und auch hier vorne an der Kirche mehr als 50 Banner an Gemeindehäusern oder an Kirchen befestigt und setzen ein Zeichen gegen Intoleranz und gegen Ignoranz. Wir stehen für Menschlichkeit, Toleranz und Nächstenliebe. So die Botschaft der Plakate. Zumindest ein Bekenntnis. Und eine Positionierung, dem dann auch Taten folgen müssen. Klar. Du bist mir ein Ärgernis, sagt Jesus, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Tadelnd sagt er das zu Petrus, der den Gedanken an Leid und Sterben Jesu einfach nicht aushält. Aber Nachfolge Jesu ist ohne Kreuz eben nicht zu haben. Petrus sagt, das widerfahre dir nur ja nicht. Lass uns hier mal vorangehen. Und wenn wir auch mit unseren Schwertern dich verteidigen müssen. Und dann war es ja auch Petrus, der dann das Schwert zog und einem Soldaten das Ohr abschlug. Er war bereit, seine Sache zu verteidigen und sei es mit Waffengewalt. Und wie reagiert Jesus hier? Schauen wir nochmal in Vers 23. Weg mit dir, Satan! Geh mir aus den Augen, denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Andere Übersetzungen schreiben hier, tritt hinter mich, Satan. Das war und ist eine klare Platzanweisung für diesen Petrus und für die anderen Nachfolger, hinter Jesus her und nicht vor ihm herzugehen. Vor ihm her, das ist der menschliche Weg, der viel zu schnell auf Gewalt setzt. Das war der Weg der Kreuzzüge. Für Choleriker, begeisterungsfähige, willensstarke Entscheider, wie Petrus ja einer war, eine kaum auszuhaltende Platzanweisung hinter Jesus her. Und die Kirchengeschichte ist leider voll von solchen Entscheidern. Merken wir was, liebe Gemeinde? Wenn wir jetzt wie Petrus vor Jesus her marschieren würden, würde genau das passieren, was leider tatsächlich tausendfach in der Kirchengeschichte passierte. Wir würden diejenigen sein, die Gerechtigkeit vor Gott schaffen und nicht mehr Jesus selber. Wir würden die Posaunen zum wahren gerechten Christentum blasen und damit dem Evangelium einen Bärendienst erweisen. Denn unsere Wege sind immer sehr menschliche Wege. Wir würden Jesus auf unsere Fahnen schreiben und dann vielleicht mit Mitteln der Gewalt das christliche Abendland verteidigen. Wenn Jesus bereit ist, 7 × 7 × 70 Mal zu vergeben, ein Bild für grenzenlose Vergebung, dann gelingt uns das oftmals nur ein einziges Mal. Hinter mich, Satan, sagt Jesus darum. Hinter mich, denn du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Dein Platz ist hinter mir und nicht vor mir. Tritt in meine Nachfolge, Petrus. Und zu dieser Nachfolge sind wir alle berufen. Nur wenige Verse vorher, wir haben es in der Schriftlesung gehört, nur wenige Verse vorher sagt Jesus dem Petrus genau das Gegenteil. Man stelle sich das mal vor. Petrus, du bist der Fels, auf dem ich meine Gemeinde bauen will. Ja, dir werde ich die Schlüssel geben, die Schlüssel des Himmelreichs. Denn dass du mich Messias nennst, das hast du nicht aus dir selbst, sondern von Gott. Auf dich werde ich meine Gemeinde bauen. Nur 4 Verse vorher. Und hier in unserem Predigtext wird Petrus als Satan beschimpft. Tritt hinter mich, Satan, denn vor mir her wirst du nur Unheil anrichten. Liebe Gemeinde, wir sind zur Nachfolge berufen. Und diese Nachfolge, dieses Hinterhergehen Jesu, bedarf der ständigen Übung. Übernehmen wir doch einfach unseren Teil und überlassen wir Gott seinen Teil. Wir können uns nicht selbst rechtfertigen. Das ist allein Gottes Sache, die Sache Jesu Christi. Wir bleiben ein Leben lang Sünder, egal ob wir nun Bischof sind oder Papst, Hausmeister, Schwester Olga oder Bruder Günther oder wer weiß was. Wir bleiben Sünder. Klar, das wissen wir auch alle. Nur wie nahe uns die Sünde ist, wie sehr sie mit unserem Leben, unserem Alltag verwoben bleibt, das ist uns manchmal nicht so ganz klar. Die dunklen Seiten in uns sind uns nicht immer präsent. Aber Sünde, das ist eben nicht nur das, was da in Ländern weit weg passiert, draußen in der bösen Welt, sondern Sünde, das ist das in unseren Köpfen, in unseren Händen, im Herzen, in den Gedanken. Das sagt doch schon Paulus. Beides wohnt im gleichen Herzen, sagt er. Gutes und Böses, Heiles und Unreines. Das lebt in unmittelbarer Nähe zueinander, kommt aus den gleichen Mündern und aus den gleichen Köpfen. Ja, kann Gott denn so etwas lieben und am Ende sogar noch in seinem Reich gebrauchen? Diese Frage ist mit einem eindeutigen Ja zu beantworten. Ja, das kann Gott. Und ja, das will er. Und ja, dazu hat er sich entschieden. Und das können wir besonders gut an der Lebenskurve, an der Biografiekurve, an den Lebensstationen dieses Petrus sehen und deutlich machen. Petrus, also genau den Jesus sich als Grundstein seiner Gemeinde erwählt hat, genau diesem sagt er hier, stell dich hinter mich, Satan. Diese Aufs und Abs, die begleiten Petrus sein Leben lang. Schauen wir mal kurz in das Leben des Petrus hinein. Petrus war ja Fischer, also nichts Besonderes. Zur damaligen Zeit noch unter den Ständen der Handwerker. Und dann kam Jesus und lud diesen Petrus ein, ihm zu folgen. Dieses Angebot nahm Petrus ja auch gerne an. Er hängt förmlich an den Lippen Jesu, kann gar nicht genug hören. Zunächst einmal geht's aufwärts mit Petrus. Seine schwerkranke Schwiegermutter wird von Jesus besucht und augenblicklich gesund gemacht. Jesus, der redet nicht nur, der tut doch etwas, sagt Petrus. Diesem Jesus folge ich. Petrus schwer begeistert. Und dann kommt die nächste Station, das will ich auch können, sagt sich Petrus. Bei der nächsten Gelegenheit probiert er das auch gleich aus. Unglücklicherweise ist die nächste Gelegenheit auf dem See Genezareth. Jesus lädt ihn ein, zu ihm zu kommen auf dem Wasser. Das macht Jesus übrigens mit keinem anderen seiner Jünger, nur mit Petrus. Was für eine Ehre! Was du kannst, Herr, das will ich auch können. Wer von uns möchte das nicht? Und dann, dann die Ernüchterung, der Absturz. Petrus versinkt. Jesus aber greift schnell genug zu. Wieso war mein Glaube so schwach? Wieso kann er das und ich nicht? Fragen, die jeder Nachfolger vielleicht mal so kennt. Warum ist mein Glaube schwach und der Glaube vielleicht der anderen scheint so stark zu sein, so potent? Nach diesem Tiefpunkt kommt aber auch wieder ein erhabener Moment. Jesus stellt eine Frage: Was meint ihr, wer ich sei? Die Schriftlesung. Und Petrus sagt: Du, Jesus, du hast Worte des ewigen Lebens. Und daraufhin gibt Jesus dem Petrus eine wirklich große Verheißung. Du, Petrus, du bist der Fels, auf dem ich meine Gemeinde bauen will. Man hält fast augenblicklich willkürlich die Luft an. Weiß Jesus eigentlich, was er da sagt? 4 Verse später versucht Petrus, Jesus daran zu hindern, seinen Leidensweg zu gehen. Herr, sag mal, bist du noch zu retten? Das widerfahre dir nur ja nicht. Stell dich hinter mich, Satan, so weist Jesus ihn daraufhin zurecht. Hinter mich. Da ist dein Platz. Nicht vor mir. Also wieder ein Ab. Dem auch wieder ein Auf folgt. Denken wir an die Verklärung Jesu auf dem Berg Tabor. Petrus war dabei. Ganz oben. Dann folgt wieder ein Tief. Ein furchtbar tiefes Tief. Im Garten Gethsemane bekommt Petrus nämlich Angst und leugnet 3-mal, Jesus überhaupt zu kennen. Petrus ganz unten. Irgendwann geht es aber auch wieder hoch. 3-mal bekennt Jesus dann, Jesus lieb zu haben und wird beauftragt, sich um die Gemeinde zu kümmern, was Petrus dann ja auch tut. Petrus wieder oben. Was für eine Lebensgeschichte und was für eine Glaubensgeschichte, wie eine Achterbahn. Lauter Aufs und lauter Abs. Aber keines der vielen Tiefs hat Gott dazu bewogen, seine Segensgeschichte mit Petrus abzubrechen. Wie gut für diesen Petrus und wie gut für uns. Unser Glaubensleben gleicht ja manchmal vielleicht auch so einer Achterbahn. Auf und ab. Und ab und auf. Mal so ganz dicht dran an Jesus, an seiner Verheißung, an seinem Evangelium und dann wieder ganz weit weg. Gott aber bricht seine Geschichte mit uns nicht ab. So wie er sie auch mit Petrus nicht abgebrochen hat. Sogar ganz im Gegenteil. Als Petrus später einmal im Gefängnis sitzt und um die Hinrichtung droht, wird er mitten in der Nacht auf wundersame Weise gerettet, mit Erdbeben und allem drum und dran. Ja, so ist dieser Petrus, dieser sympathische Hitzkopf. Immer wieder wurde er in Situationen geführt, in denen er versagte. Doch jedes Mal entschied er sich neu für Jesus, indem er hinter ihn tritt und ihm nachfolgt. Und Jesus stellt sich vor Petrus und auch vor uns. Und macht aus dieser wechselvollen Geschichte eine pure Geschichte der Gnade. Manchmal stelle ich mir vor, wie Gott sich diese Lebenskurve des Petrus, dieses Auf und Ab, auch meine Lebenskurve und deine Lebenskurve, wie er sich die in die Hand nimmt und sie dann mit einem wohlwollenden, liebenden Lächeln betrachtet und sagt: Ja, das war mein Petrus. Das ist meine Annegret. Das ist mein und meine. Und jetzt setzt bitte mal euren eigenen Namen da ein. Macht das mal. Das ist mein, das ist meine. Wenn du wüsstest, sagt Jesus, wie sehr ich dich lieb habe, mit allen deinen Aufs und Abs. Bleib hinter mir. Dann kannst du dein Kreuz tragen. Dann wirst du zu einem Zeugen für mich. Durch dich kommt meine Liebe dann auch zu denen, die meine Liebe so dringend brauchen. Steh wieder auf. Bleib hinter mir. Schau auf mich. Ich bringe dich an mein Ziel. Amen. Glauben bekennen und wenn möglich ist, stehen wir dazu auf. Als Fortsetzung und als Antwort darauf singen wir ebenfalls möglichst stehend meine Lieblingsstrophe, die vierte Strophe aus dem Passionslied 554. Ich bin dein, sprich du darauf. Ein Amen. Wir glauben, bekennen und sprechen gemeinsam. Ich glaube an Gott, den Vater,
den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn und unseren Herrn, der empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
kommen wir mit unserem Dank und auch mit unseren Fürbitten zu Gott. Unser Vater, wie groß muss deine Liebe zu uns und deine Sorge um uns sein, dass du deinen Sohn hingegeben hast in Lästerreden, Spott und Hohn, in Speichel, Schlägen, Strick und Banden, den gerechten Gottessohn, nur um uns Armen zu erretten von des Teufels Sündenketten. Wir verstehen die Tiefe deiner Liebe und das Ausmaß deiner Passion noch nicht mal im Ansatz. Vater, wie weh muss es dir tun, wenn wir immer wieder ein Leben ohne dich leben. Danke, dass du uns kennst und trotzdem liebst. Du, Vater, kennst Leid und Tod. Wir bitten dich in der Stille für alle, die unter Gewalt leiden, die gequält und gefoltert werden, die gedemütigt sind und verzweifelt. Wir bitten dich in der Stille für alle, die einsam sind und geplagt, für die, die nach echtem Leben hungern und dürsten, für die, die traurig sind und mutlos, krank und sterbend, und auch für die, die sich um sie kümmern, die sie begleiten und sie pflegen. Wir bitten dich in der Stille für alle, die auf der Flucht sind, für alle, die ihr Zuhause verloren haben durch Krieg oder andere Katastrophen, die ein neues Zuhause suchen und brauchen. Wir bitten dich in der Stille für die, die das Leben noch vor sich haben, für die Kinder und Jugendlichen, für die jungen Familien, die jungen Eltern, die den ihnen anvertrauten Kindern zum Leben helfen und ihnen in dieser komplizierten Welt ein Zuhause bieten. Wir bitten dich in der Stille für deine Kirche, für die Gemeinden und für die Menschen in ihnen, die sich oft so schwer damit tun, nach deinem Wort zu leben und ein Zeugnis für dich zu sein, einladend zu sein. Vater, hilf du uns, deinen Willen zu erkennen. Hilf uns überzeugender, deine Wahrheit zu verkünden. Steh uns bei unseren Versuchen, mit dem Glauben ernst zu machen. Stärke in uns Hoffnung und Mut. Lass Liebe unter uns gelingen. Und lass uns auf dein Wort hin unser Leben wagen. Und alles, was uns noch bewegt, legen wir in die Worte, die Jesus uns zu beten erlaubt hat. Wir sprechen und beten gemeinsam. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir auch jeder vergeben unsere Schuld. Und führe uns nicht in der Versuchung, sondern erlöse uns von der Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Als Schlusslied singen wir die erste, dritte und vierte Strophe von Lied 444. Die güldene Sonne, die da draußen scheint. Ja. bringt Leben und Wonne, die Finsternis weicht. Während des Liedes wird die Rundgangskollekte eingesammelt. Und flehet, dass er uns beistehet und weichet nicht fern. Genau dieser Beistand ist uns versprochen und zugesagt. Anders ausgedrückt, Segen. Empfangt also diesen Segen Gottes. Der Herr decke dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir und seiner ganzen Welt seinen Frieden.
Thank you.